mehrere Millionen in einem Jahr verdienen mit einem Fix-and-Flip-Business, das er sich die letzten Jahre aufgebaut hat. Das hört sich natürlich nach einer ganz tollen und krassen Überschrift an. Es ist aber einfach die Wahrheit, dass es passiert ist. Es ist unfassbar inspirierend. Wir haben ein Interview gemacht, ein Gespräch mit Manuel Schindele und brutaler Werdegang, oder? Also
Jan, es steckt so viel drin. Also eine mutige Entscheidung, alles auf eine Karte zu setzen. Aber irgendwie auch die Gewissheit, dass er so ein richtiges Risiko ja damit doch nicht eingeht. Und wie er sich in das Thema Immobilien im Prinzip komplett von außen reinarbeitet. Und jetzt heute sitzen wir hier 7 Jahre später und es ist einfach nur unglaublich, was er in dieser Zeit geschaffen hat.
Nicht mal mehr sieben Jahre.
Unglaublich, was er in dieser Zeit geschaffen hat.
Also er hat sich im Markt München erarbeitet, was einer der krassesten Immobilienmärkte, glaube ich, ist in Deutschland. Wir reden über, was dürfen Sanierungen kosten? Wie funktioniert die Akquise bei Fix & Flip? Was sind typische Margen? Es geht um Wohnungen gegen Mehrfamilien. Einfamilienhäuser, es geht auch um Grundstückshandel, brutal und dann eben im Ergebnis, wo er heute steht, ist einfach nur unglaublich. Ich würde dringend empfehlen, dieses Gespräch zu schauen bzw. zu hören. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
In den letzten Jahren ein erfolgreiches und großes Fix-and-Flip-Business in München aufbauen, das war doch überhaupt gar nicht mehr möglich, war es doch. Hallo Manuel.
Hallo.
Hallo Stefan.
Hi Marco.
Wir freuen uns jetzt auf ein Gespräch, in dem wir eine Geschichte erzählen dürfen, die ganz grob damit anfängt, dass du zum Beispiel Amazon FBA ausprobiert hast. Du hast auch Autos schon geflippt, hast du erzählt. Du bist mit 40.000 bis 50.000 Euro Eigenkapital gestartet aus einem angestellten Job in dann einen Fulltime-Immobilienjob. Bist einfach reingesprungen ins Becken, das in München, und machst heute, jetzt muss ich die Nullen zählen, 8-stellige Umsätze. Wo du mehr als nur davon leben kannst. Das ist unfassbar, was du in den Jahren aufgebaut hast. Und das eben speziell, wir erzählen jetzt keine, Buy-and-Hold-Geschichte, sondern wir erzählen wirklich eine Fix-and-Flip-Geschichte. Wie kann ich schnell den Immobilienhandel groß machen? Mhm. Genau, du bist außerdem Immocation-Coach seit kurzem. Das freut uns sehr, gerade für dieses Thema, was für viele Leute gerade sehr spannend ist, Fix and Flip, also Eigenkapitalgenerierung. Und jetzt, genau, würde ich sagen, wir fangen einmal vorne an. Also es geht ja dann so ein bisschen los im Jahr 2015. Wie alt bist du heute?
32 geworden.
Im Januar. Krass, auch 32, so jung noch. Ne?
Wir sind hier nicht mehr immer die Jüngsten.
Nee, krass, ja. Okay, also minus, wenn 2015, das ist dann minus 6 Jahre, das heißt, du hast mit 26 mit Immobilien angefangen. Was war davor?
Davor waren eben, sag ich mal, Anfänge im Unternehmertum auch schon, eben mit Amazon FBA und.
Hat das geklappt?
Ja, das hat geklappt insoweit, dass wir Küchenutensilien verkauft haben. Die gibt es sogar heute noch. Die Firma wurde dann von mir verkauft mit meinem damaligen Geschäftspartner gemeinsam. Und also die Marke ist heute noch existent, macht noch Umsätze, aber war dann am Ende dann eine tolle Erfahrung, aber hat dann auch gereicht.
FBA heißt Fulfillment by Amazon, das ist quasi ein Business, man macht eigentlich nur Vertrieb über Amazon und lässt das Produkt noch von irgendjemand anders.
Genau, das waren Produkte, die wir in China bestellt haben. Die haben wir, sag ich mal, ausarbeiten lassen, vielleicht noch ein bisschen umdesignen lassen, gebrandet, schön verpackt und dann gut aufbereitet, wie es auch heute beim Fix and Flip ein bisschen ist, schön darzustellen und dann einfach mit einer Marge auch zu verkaufen am Amazon.
Die stellt man dann bei Amazon quasi bei denen ins Lager, die komplette Logistik, und so läuft eigentlich schon über Amazon, ne?
Richtig, genau. Man kann also die Ware komplett in China bestellen, sie wird nach Amazon, nach Deutschland geschickt, ja. Und dann geht der Verkauf dann von dort aus direkt los.
Ja. Meinst du hättest damit annähernd in die Regionen vordringen können wie mit Immobilien, was Umsatz angeht?
Vom Umsatz möglicherweise vielleicht ja, allerdings von der Marge in keinem Fall.
Okay.
Ja, okay. Weil Amazon sich ja von Zeit zu Zeit immer stark mehr und mehr an der Marge bedient, die man als Händler macht, und da wäre das nicht möglich gewesen.
Aber was hast du vorher gemacht? Was hast du nur gelernt? Oder hast du, also klar, Schule irgendwie gemacht, aber dann?
Ja, also ich habe normal Schule gemacht, Fachabi gemacht. Dann,
Schule gemacht.
Ich war noch auf der Schule und bin dann nach Österreich, nach Tirol zum Studieren. Habe dann 3 Jahre da meinen Bachelor gemacht
in
Betriebswirtschaft. Ja. Es war auch schon so, sag ich mal, gründungsmäßig angehaucht, dieser Studiengang, weil mich das immer schon interessiert hat. Und war dann auch noch verbunden mit einem halben Jahr Auslandsaufenthalt noch in Florida, in den USA. Und da drüben wird das ja auch noch viel mehr gelebt, so das Entrepreneur-Dasein. Und ja, da hat sich das dann noch mehr auch in mir entfaltet. Und da war dann eigentlich auch so der Anfang auch so von den ersten unternehmerischen Aktivitäten. Da ging das auch mit Amazon los. Da habe ich auch schon iPhone-Zubehör zum Beispiel auch in China produzieren lassen, was dann auf Amazon verkauft wurde. Und dann kam so im nächsten Schritt dann eben auch dieses Küchenwerkzeug-Thema. Und parallel dazu habe ich dann eben auch noch ältere BMW M-Modelle auch noch gekauft und die hergerichtet, schon aufbereitet und wieder verkauft. Also immer Thema Unternehmertum, Handel, das war immer schon meins und hat mir großen Spaß gemacht.
Mhm. Wie viel Marge macht man auf einem BMW M-Modell, wenn man das gut macht?
Ja, das waren kleinere Geschichten, das waren schon ältere Modelle. Was haben wir dann für Margen? Vielleicht so im Gesamten so für 30, 35 gekauft und dann für 40 weiterverkauft. Also so 5.000, 6.000 sind da pro Fahrzeug hängen geblieben.
Okay, war nicht schlecht.
Für damals war das für mich ein Riesenerfolg und ja, war toll.
Und du hast aber im Vertrieb gearbeitet, angestellt noch.
Das wollte ich fragen, du hast mal als Angestellter gearbeitet.
Genau, richtig. Ja. Also nach dem Thema Studium bin ich dann auch trotz der parallel stattgefundenen unternehmerischen Tätigkeiten, bin ich dann nach dem Studium eingetaucht in Angestelltenverhältnis. Habe dann im Vertrieb angefangen, hier in München, für eine Personaldienstleistungsfirma, bei der eigentlich meine Hauptaufgabe darin bestand, den ganzen Tag über Firmen anzurufen und denen unser Personal zu verkaufen und da eben Aufträge ranzuholen. Das war eine sehr harte Erfahrung, weil es war einfach Kaltakquise, Hardcore sozusagen. Also 3 Termine so am Tag für die nächsten Tage ausmachen, 3 Termine auch wahrnehmen, das war so die Maßgabe. Bin aber heute sehr dankbar für diese Erfahrung, weil ich einfach im Vertrieb wahnsinnig viel gelernt habe.
Ja. Und
es kommt mir auch heute sehr zugute. Das Angestelltenverhältnis habe ich dann hier im Vertrieb ungefähr 1 Jahr gemacht. Dann ging es weiter mit der nächsten Vertriebsaufgabe, auch im Angestelltenverhältnis, für ein IT-Startup hier in München. Und habe dann da nochmal so 1,5 Jahre Vertrieb auch gemacht im Angestelltenverhältnis. Hat auch großen Spaß gemacht. Nur ich habe dann einfach währenddessen gemerkt, ich arbeite sehr viel, ich arbeite sehr hart und es geht auch grundsätzlich gut. Nur von den Einnahmen, die damals geblieben sind, ist halt nach Steuern nicht viel übrig geblieben. Und ich habe halt gemerkt, okay, gut, der Unternehmer, der hinten dran steht, der sieht das Unternehmen sich gut entwickeln. Aber als Angestellter hat man davon halt nur bedingt was.
Ja.
Und dann habe ich einfach festgestellt, auch mit den Büchern, die ich dann parallel damals noch gelesen habe, auch zum Thema Immobilien, dass ich da irgendwie einfach raus muss aus dieser Geschichte und irgendwie selbst was starten muss. Das ist einfach immer drin gesteckt. Ich muss immer irgendwie selber was starten, unternehmerisch. Und und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, okay, jetzt kündige ich und mache ein One-Man-Show-Makler-Dasein auf.
Das war dann mit 26. Zu dem Zeitpunkt hattest du wie viele Jahre jetzt im Angestelltenverhältnis verbracht? 2,5 hast du gerade gesagt?
Oder? Ja, das müssten so knapp 3 Jahre gewesen sein.
Mhm. Keine besonders lange Karriere im Angestellten-Dasein hinter dir.
Na, und dann eigentlich den krassesten Schritt, den man gehen kann, oder?
Echt?
Du hast also einfach nur gekündigt, also ne, und gesagt, ich mache jetzt was auf, wovon ich keine Ahnung habe, ob es funktioniert.
Kann man so sagen, ja. Also ich bin da ins kalte Wasser gesprungen, hatte da auch viele schlaflose Nächte, aber habe einfach gemerkt, ich komme in dieser Rolle, wo ich aktuell bin, nicht weiter, da wo ich hin möchte. Und das Risiko gehe ich ein.
Hast du eine einzige Immobilie vermittelt oder selber gekauft, bevor du gekündigt hast?
Oder besichtigt?
Oder hast du wirklich gekündigt und gesagt, das mache ich jetzt?
Ich glaube, das ging ziemlich parallel. Also während der Phase, wo ich einfach festgestellt habe, dass ich aus dem Job raus möchte, habe ich auch noch an einem kostenfreien Mentoring-Programm teilgenommen, wofür ich mich beworben habe. Ja. Und parallel mit den Büchern, die ich gelesen habe und auch mit diesem Mentoring-Programm, habe ich festgestellt, okay, ich möchte schon parallel investieren, ja, und habe dann damals auch schon die erste Wohnung gekauft. Sehr günstig unter Markt, und das hat mir auch nochmal einen Schub gegeben, weil ich festgestellt habe, okay, es ist möglich, ich bin in der Lage, irgendwo auch Immobilien zu finden, und war dann mit der Materie schon so ein bisschen vertraut, und das hat mir die Sicherheit gegeben, dass ich da irgendwo auch Unterstützung habe und den Schritt dann getan.
Also ich meine, das Letzte, was wir mit so einem Video tun wollen, ist irgendwem empfehlen, einfach seinen Job zu kündigen und alles auf eine Karte zu setzen. Aber bei allem, was wir jetzt hören, das wird ja eine krasse Geschichte, die du uns noch erzählst, ist das, glaube ich, total geil im Kopf zu behalten. Du hast dich entschieden, deine volle Energie auf ein Thema zu setzen. Also Fokus und nicht tausend Dinge gleichzeitig, ne? Und das trägt vielleicht dazu bei, dass es sich so krass entwickelt hat, wie es sich dann entwickelt hat. Ne?
Mhm. Das ist einfach der größte Schwung, den man holen kann, ja, so eine klare Entscheidung zu treffen. Ja. Und ich hatte auch die Tage mit jemandem drüber gesprochen, der so eine Entscheidung auch vor sich hat, der aber schon deutlich tiefer sich bewiesen hat, dass das prinzipiell funktioniert mit einem anderen Business, mal egal was das ist. Und der da so seine Überlegung gemacht hat, kannst du vielleicht teilen, hast du irgendwie, wir hatten ja immer gesagt, wir haben so ein Konzept von der Startbahn entwickelt, also wir haben uns gesagt, wir legen jetzt ein Jahr, können wir jetzt von unserem Ersparten irgendwie über die Runden kommen, also mit Essen aus der Dose und so, und war ein bisschen hart für Freundin oder Frauen, weiß ich gar nicht, was zu dem Zeitpunkt war.
Bei mir schon Frau.
War irgendwann klar, die Startbahn verlängert sich oder sie wird halt aufgebraucht, weil halt erste Umsätze kommen oder nicht. Hast du dich irgendwie, also hast du Geld auf der Seite gehabt, was du dann verlebt hast, hast du direkt schon den ersten Gewinn aus dem ersten, oder wie hast du die ersten ein, zwei Jahre organisiert, dass du überlebst?
Also ich hatte von der Wohnsituation es zumindest schon so geregelt, ich hatte eine Wohnung selbst angemietet, die komplette große Wohnung, 100 Quadratmeter, und habe damals schon die Wohnung auch untervermietet an einen guten WG-Kollegen von mir und konnte damit schon mal meine Mietbelastung stark senken. Das heißt, ich hatte fast keine Fixkosten an der Stelle. Zum Zweiten hatte ich noch Rücklagen, auch noch aus den Geschäften, die ich eben vorher gemacht habe mit Amazon, wo ich die Firma verkauft habe, und dann eben auch mit diesen Autogeschäften. Da waren Mittel da. Ja.
Größenordnung?
Ich glaube, irgendwie um die 40.000 Euro waren da. Also ja, das hätte mich dann im Worst Case auch nochmal ein, zwei Jahre über die Runden gebracht. Ja. Und abgesehen, von diesen Geschichten, hatte ich einfach selber in mir drin irgendwo auch einen Glaube an mich selbst, dass ich gesagt habe, das ist doch mein Ding. Ich habe es ja auch damals schon immer so parallel laufen lassen, und jetzt muss ich einfach einen Fokus reinkriegen. Mhm. Was ich immer gemerkt habe, ich hatte damals immer starkes Interesse für viele Bereiche. Ich habe mit Aktien hantiert, Amazon FBA und verschiedene Sachen probiert und habe immer gemerkt, okay, wenn ich viele verschiedene Sachen gleichzeitig mache, wird alles so halbgar, aber nichts gescheit. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt alles zur Seite, ich mache jetzt von diesen Sachen gar nichts mehr und mache jetzt nur noch Immobilien und das Vollgas. Und jetzt möchte ich es mir beweisen.
So eine wichtige Erkenntnis, die du da hattest, glaube ich. Dieses Zersplitterung der Kräfte und mehrere Dinge gleichzeitig und nichts richtig zu machen, das ist der Tod von allem, was gut werden soll. Bin ich fest von überzeugt.
Das war eigentlich so mein wichtigstes Learning, was ich zu dem Zeitpunkt auch schon für mich hatte.
Ja.
Kurze Unterbrechung, Hinweis in eigener Sache. Am 8. Mai 2021 eröffnet die Bewerbungsphase für die Masterclass-Plätze 2021. Den Termin also dick vormerken. Erstmal sind wir sehr, sehr happy und glücklich, den Manuel Schindele hier aus dem Interview als Coach in der Masterclass zu haben. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, Stefan, was macht ein Coach in der Masterclass eigentlich?
Der Manuel ist da einer von 25, viele Profi-Investoren, aber eben auch Spezialisten, Steuerberater, Finanzierungsprofis, Anwälte und so weiter und so fort. Und die unterstützen eben wirklich individuell die Teilnehmer in der Masterclass bei ihrem Weg des Vermögensaufbaus mit Immobilien, sei es in Form von Videos, Webinaren, bis hin aber zu Einzelcoachings und der gemeinsamen Arbeit auf dem Abschlussworkshop vor Ort.
Genau, wegen der intensiven persönlichen Betreuung ist das Programm auch begrenzt, und deshalb bitte, wer Lust hat, einen der Plätze zu ergattern, gleich bewerben am 8. Mai 2021 immocation.de/masterclass. Und hattest du wirklich ein Risiko, wenn man jetzt mal, also was wäre im schlimmsten Falle passiert?
Im schlimmsten Fall hätte passieren können, dass ich als Makler die Objekte, die ich hatte, nicht hätte verkaufen können, dass ich keine Umsätze gemacht hätte, nichts in der Kasse wäre und ich mich dann im schlimmsten Fall wahrscheinlich wieder bei meinem vorherigen Chef hätte ausschlagen müssen und fragen, ob er noch einen Job hat. Ja.
Also so formuliere ich das auch immer, wenn mich Leute fragen, dann sage ich, oh, ich habe überhaupt kein Risiko gehabt, aber eigentlich schon eines, nämlich ein emotionales, kein finanzielles, aber ein emotionales, weil wieder zurück in den alten Job, das wäre die Hölle gewesen, nicht weil der Job so schlimm war, sondern einfach, weil ne, man hat sich damit angefreundet, genau, dass man was aufbaut und das Scheitern tut, glaube ich, wirklich weh.
Der Moment, wo du über dem Lebenslauf sitzt.
Ja, und das wieder schreibst. Und ist ja heute auch kein Problem mehr, ne? Also wenn du ein gescheitertes Startup gemacht hast, ist ja heute super im Lebenslauf. Also,
aber emotional, wenn du da sitzt.
Aber emotional macht es dich fertig.
Ja. Das ist fertig.
Okay, so, erklär uns, 40.000 Euro, die Situation, hattest du Geldgeber, hast du eine Bank als Partner gehabt, wie hast du deine Wohnung kaufen können?
Zuallererst war meine Hausbank ein wichtiger Partner. Die war relativ relaxed, auch in Bezug auf Bestandsaufbau. Ich habe auch damit gerechnet, also muss sagen, die erste Wohnung, die ich ja gekauft habe, da war ich ja noch in Lohn und Brot. Das war also kein Problem. Und,
Gehaltsnachweise und Bonität.
Genau, war ja alles da, das war also gar kein Problem. Und die konnte ich dann, es war ein Apartment, was ich hier gekauft habe, in München, Ottobrunn, für, ich glaube, 110.000 Euro. Und da waren dann, ich glaube, die Erwerbsnebenkosten vielleicht 8.000, 9.000 Euro. Und das war dann leicht darstellbar. Der Rest wurde finanziert, das war also easy.
Die wolltest du ja aber weiterverkaufen.
Nee, die wollte ich erstmal in Bestand halten, also auch mal Bestandsaufbau betreiben. Da war dieser Gedanke mit dem Weiterverkaufen noch gar nicht gereift. Okay. Ja, also das kam erst später. Ja, und nachdem dann dieser Schritt eben auch in das, sag ich mal, Makler-Dasein kam, diese One-Man-Show, da ging ja dann der Verkauf richtig los, dass ich Pflegeimmobilien verkauft habe, aus dem Grund, weil diese Immobilien ja, sag ich mal, frei verfügbar sind und für Vertriebler eben als Ware verkauft werden können. Und das hat dann im ersten Jahr auch wirklich gut funktioniert.
Vom Bauträger. Hast du, also du hast quasi Vertriebstätigkeit für den Bauträger gemacht oder wie war das?
Ja, es gibt da so Portale im Internet, die heißen, ich glaube damals hat es geheißen, ich glaube Deutschland Immobilien und die sind einfach ein Vertriebsverbund, wo sich viele Bauträger auf der einen Seite andocken können und auf der anderen Seite stehen eben Vertriebler, die Objekte verkaufen möchten.
Ja.
Und das hat für die Bauträger, die sich da andocken, eben den Vorteil, dass sie die Objekte durch diesen riesigen Vertriebsapparat eben schnell verkauft bekommen. Hm. Und für mich und andere als Makler hat es den Vorteil, dass ich nicht erst bei einem Eigentümer buhlen muss, dass ich den Auftrag erhalte, sondern diese Objekte waren frei verkaufbar und
aber ja. Nicht exklusiv quasi, sondern?
Nicht exklusiv, genau. First come, first serve. Ja. Also wenn dann ich vom Kunden zum Beispiel nach Hause kam und der will kaufen und ein anderer hatte das Objekt dann schon reserviert, dann war es halt weg.
Mhm. Ja. Korrigiere mich, heute ist es ja als Makler so, dass ich primär sogar eigentlich einen Einkaufsjob erstmal zu erledigen habe, also je nach Markt, ne, aber ich muss erstmal selber an die Objekte rankommen.
Genau.
Wenn nicht, wenn du es so machst.
Nee, aber das meine ich so. Und aber du hast dadurch wirklich einen echten Vertriebsjob damals gehabt. Du hast quasi gar nicht den Einkauf in dem Sinne gehabt. Du hast einfach dann die Objekte sehr gut vermarkten müssen.
Richtig.
Und das da gelernt dann quasi.
Richtig, ja. Genau. Also diesen ersten Step habe ich komplett ausgespart. Mhm. Und eben den Vertrieb dann gemacht.
Ja. Ja. Okay, das heißt, und dann hast du deine Kunden, wie hast du die gefunden?
Das war interessanterweise komplett eigentlich über Zeitungsannoncen. Also ich habe mir alle Käseblätter in München und 100 Kilometer Umgebung gesucht und habe da in den Käseblättern, also Münchner Wochenanzeiger zum Beispiel, habe dann da die Objekte inseriert mit 4,5% Rendite, Pflegeapartment, keine Arbeit, garantierte Miete inseriert. Mhm. Und da haben dann überraschend viele angerufen und gesagt, ja, genau das, was ich suche.
So eine kleine Textanzeige.
So eine schön günstige Fließtextanzeige, dass das auch ja nicht so viel kostet.
Wirklich?
Ja, ja.
Und da war deine Handynummer drin oder wie lief das?
Da war meine Handynummer drin, genau. Und da wurde ich dann direkt angerufen.
Wie viele Anrufe hast du dann bekommen?
Das hat immer sehr stark abgehangen von dem Objekt, was inseriert wurde. Also wenn es jetzt, sag ich mal, ein Objekt war irgendwo am Ammersee, da kam entsprechend mehr. Aber wenn es jetzt irgendwo in Weiden war zum Beispiel, dann war weniger. Ich würde sagen, im Schnitt vielleicht am Tag vielleicht 3-4 Anrufe auf die Anzeigen. Ja,
okay.
Okay, und das war dann also in den ersten, 2015 sind wir, ne? Da bist du Makler geworden. Du hast die eine Wohnung als Buy and Hold.
Mhm.
Und jetzt fängst du quasi an, erste Umsätze zu generieren, weil Leute diese Pflegeimmobilien kaufen und dafür eine Provision bekommst. War das dann der Großteil deines Maklergeschäfts, war dann erstmal eine Zeit lang genau das?
Das war meine Hauptaufgabe. Okay. Genau. Also voller Fokus wirklich auf Vertrieb von diesen Objekten und Provision verdienen, Kapitalaufbau, einfach auch, um noch mehr Bestand aufzubauen. Das war zu dem Zeitpunkt mein Ziel. Mhm. Und das hat dann auch überraschenderweise sehr gut geklappt, sogar deutlich besser als gedacht, weil was dieser Vertriebsjob als Nebeneffekt hatte, ich habe super viele auch ältere Herrschaften kennengelernt, sag ich mal im Alter zwischen 60 und 80 Jahren, die gesagt haben, ich habe schon Immobilien, aber die Mieter, die gehen mir, ja, die gehen mir gegen den Strich, ich möchte eigentlich diese Immobilien loswerden und ich möchte jetzt Pflegeimmobilien kaufen, weil da habe ich ja 25 Jahre garantierten Mietvertrag. Und das ist, was ich möchte. Und da war das immer so, die haben das Pflegeapartment gekauft und gesagt, Herr Schindele, bitte verkaufen Sie mir das, ich möchte es nicht mehr haben. Und dann habe ich halt oft gesagt, okay, was möchten Sie denn haben? Meistens hatten sie dann auch noch sehr moderate Preisvorstellungen. Und so habe ich mir auch dann schon sehr viel Bestand aufgebaut.
Und du hast die dann nicht vermakelt, du hast die Dinger dann selber gekauft.
Genau, ja. Hab dann einfach gesagt, wissen Sie was, wir brauchen gar nicht in die Vermarktung gehen, ich kaufe es Ihnen direkt ab. Dann geht es am schnellsten, geht es am einfachsten und es war dann super recht.
Ja. Und das konntest du darstellen, den Kauf mit der Bank dann? Du warst ja schon selbstständig, aber du hattest gute Umsätze schon.
Da muss ich sagen, da muss ich einen Dank aussprechen auch an die Hausbank, die haben das recht kulant gesehen. Ich muss auch zugeben, so das erste halbe, dreiviertel Jahr habe ich jetzt meinem Banker auch nicht auf die Nase gebunden. Dass ich
haben wir auch nicht gemacht damals. haben wir auch nicht gemacht.
Und dementsprechend hat das dann von den Finanzierungen noch ganz gut funktioniert. Ich muss auch dazu sagen, ich habe das auch von Beginn an auch bedingt durch mein Mentoring den Banker immer sehr schön aufbereitet. Also ich habe ihm auch immer schon ausgerechnet, dass die Immobilien dann immer wahnsinnig Cashflow-positiv sind und mich ja auch nicht belasten. Mhm. Das sind Objekte gewesen, die halt dann teilweise wirklich 6-7% oder auch mehr Rendite hatten. Und dementsprechend war dann da auch, sag ich mal, die Argumentation relativ einfach, die auch dann finanziert zu bekommen.
Ja. Okay, das heißt, es schreitet ein Bestandsaufbau voran, während du als Makler Provisionen verdienst und dann wie entsteht jetzt ein Fix-and-Flip-Business da draußen?
Mhm, genau, also das hat dann ungefähr ein gutes Jahr lang sehr gut funktioniert, auch mit den Provisionen, dass der Verkauf gut lief, dass der Bestandsaufbau gut lief. Während der Zeit, wo ich als Makler gearbeitet habe, habe ich jemanden kennengelernt, auch einen Investor aus München, der von mir zwei Objekte erworben hat, die ich für meine Auftraggeber verkauft habe, also keine Pflege, sondern normale Immobilien. Und ich habe dann im zweiten Schritt festgestellt, der hat die Immobilien selbst durchgehandelt, hat die schön gemacht, hat sie weiterverkauft, habe dann festgestellt, dass da ein guter Gewinn rauskam bei ihm und dass es ja eigentlich ein tolles Geschäftsmodell ist. Ja. Und wir haben uns gut verstanden, haben uns angefreundet und irgendwann habe ich dann gesagt, ich glaube, ich könnte es auch mit dem Handel. Habe ich auch schon mit Küchenwerkzeug und mit Autos gemacht, vielleicht klappt es ja auch mit Immobilien. Und er hat dann das auch supportet, hat mir dann auch gesagt, er wird das auch unterstützen mit EK, wenn ich mal so einen Flip machen möchte. Und anstatt dann eben ein weiteres Einzimmer-Apartment von einem Auftraggeber von mir in den Bestand zu kaufen, habe ich dann nach ungefähr anderthalb Jahren mal gesagt, jetzt kaufe ich es mal, um es zu handeln. So. Und dann habe ich es gekauft, habe es dann anschließend gleich wieder inseriert, weil ich dachte, na, die Sanierung spare ich mir, da kann ja nur irgendwas schief gehen. Und ich habe dann da, glaube ich, 2 Monate rumgezittert, dass weil halt irgendwie im Verkauf nichts ging. Mein Makler, der das verkauft hat, hat sich halt auch beschwert und hat gesagt, ja, das Apartment, das ist halt einfach so widerlich, das will halt einfach keiner kaufen. Naja, auf jeden Fall nach 2 Monaten hat dann der Verkauf geklappt. Ich habe dann, glaube ich, 5.000 oder 6.000 Euro verdient. Das war jetzt kein wirklich großer Deal, nee. Aber das war der wichtigste Deal, ja. Weil es mir gezeigt hat, Immobilienhandel ist möglich, es funktioniert. Und damit willst du weitermachen.
Aber das ist jetzt tatsächlich, also ein paar wenige tausend Euro bei so einem Transaktionsvolumen und dem finanziellen Risiko und dem, was man an Kapital bindet, ist jetzt nicht etwas, was man skalieren wollen würde auf dem Niveau. Ne? Aber du hast irgendwie trotzdem das Gefühl gehabt, okay, ich habe das Prinzip verstanden und beim nächsten Mal mache ich irgendwas anders oder besser und dann wird das attraktiver sein, oder?
Genau, also ich habe auch gesagt, also so wie der jetzt gelaufen ist, kann es nicht immer wieder laufen. Ja. Ich muss was besser machen und ich habe aus der Situation gelernt, zum einen muss ich in Zukunft günstiger einkaufen, ja. Und zum zweiten muss ich die Immobilie schön machen und ich muss sie für einen Käufer vorbereiten oder aufbereiten, der sagt, okay, es ist alles getan und dafür bin ich bereit, noch einen höheren Preis zu bezahlen, weil ich damit keine Arbeit mehr habe.
Ja. Eigentlich das, was du vorher mal im Vertrieb der Pflegeimmobilien gelernt hast oder parallel gelernt hast, das jetzt eigentlich da auch anwenden, ne? Also einen sauberen Vertriebsjob machen quasi.
Ne? Richtig, ja. Genau.
Ja.
Ja. Und das war das Learning und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich diese beiden Komponenten in Zukunft besser gestalte, kann ich das wiederholen und damit unter Umständen mehr Geld verdienen, als ich das aktuell in meinem Vertriebsjob tue. Mhm.
Du bist jetzt im Jahr 2016, 2017?
Mhm. Noch eineinhalb Jahre danach, ne? Also so, okay, so Mitte, ja, Mitte ja. 2017 oder so jetzt. Ne?
Mitte 2016, ja. Okay, ja. Kann man, ich überlege gerade, ich meine, du hast dann jeden Tag Kontakt gehabt mit 3-4 Anrufern, hast du gesagt, die sich irgendwie interessiert haben für eine Pflegeimmobilie. Dann ist da, kann man sagen, einmal im Monat eine Immobilie rausgesprungen noch, die zu kaufen war. Mhm. Ist das was du vielleicht sogar heute noch anwendest? Kann man das irgendwie, kann man irgendwas daraus lernen, wie man heute mit Zeitungsannoncen, keine Ahnung, auf Akquisetour gehen kann, um diese Art von Leuten, die 60- bis 80-Jährigen anzusprechen, die vielleicht Immobilien zu verkaufen haben?
Mhm. Also ich habe den Akquisekanal mit Zeitungsanzeigen in Käseblättern habe ich bis vor einem Jahr weiterhin betrieben. Mhm. Es hat sich inzwischen dahingehend entwickelt, dass sich das Thema Zeitungsanzeige, einstellen, Fließtext, Privatmann sucht, hat sich stark rumgesprochen. Mhm. Wenn man mal in den Wochenanzeiger inzwischen reinschaut, sieht man bei Gesuche ungefähr 20 Anzeigen, wo überall das Gleiche steht, mit verschiedenen Telefonnummern. Okay. Das heißt,
kann
da fällt inzwischen...
Video auch dazu beitragen, möglicherweise jetzt?
Kann gut sein, ja. Das führt einfach dazu, dass einfach deutlich weniger Rücklauf kommt.
Klar.
Und ich habe vor einem Jahr dann damit aufgehört. In den Jahren zuvor war es ein toller Kanal, aber inzwischen ist er zu stark überlaufen, meiner Ansicht nach. Ich kann aber den Leuten, also die speziell auch darüber nachdenken, nebenbei oder auch komplett in die Selbstständigkeit zu gehen, auch mit Immobilien, kann ich nur raten, über den Vertrieb ist es eigentlich ein toller Weg, weil wie gesagt, diese einen Immobilien, die ich vorher angesprochen habe, diese Pflegeimmobilien, die sind sofort verkaufbar, da lässt sich eben sofort auch Geld verdienen, EK aufbauen und es lassen sich vor allem Eigentümer kennenlernen, die auch wieder bereit sind, ihre Immobilien vielleicht wieder zu verkaufen. Also ich habe eben Kontaktpunkte zu anderen Eigentümern und im Schnitt haben wir, glaube ich, in Deutschland Immobilieneigentümer haben ja, glaube ich, im Schnitt immer mindestens 2 oder 3 Immobilien. Also die haben mehr Immobilien als eine und dementsprechend schaffe ich Möglichkeiten, weitere Objekte zu erwerben oder auch wieder zu verkaufen.
Was sind denn, wenn wir da mal noch kurz uns reinversetzen, was sind denn die, so die Motive, Beweggründe, Pain Points auf Neudeutsch, die 60- bis 80-Jährigen, die sich für die Pflegeimmobilien interessieren, was bewegt die?
Sich eine Pflegeimmobilie zu kaufen oder sich von Immobilien zu trennen, meinst du? Oder?
Nee, genau, ich meine, also in was für Lebensumständen sind die? Also die sind, ich prognostiziere jetzt mal irgendwie, die sind wahrscheinlich verheiratet, die Kinder sind aus dem Haus, logischerweise, also wenn sie 80 sind auf jeden Fall, dann haben sie jetzt das Bedürfnis, sich vielleicht abzusichern, dass sie gleich einen Platz im Pflegeheim haben. Ist das noch was sie da motiviert in so eine Pflegeimmobilie? Dann ist es der Stress mit Mietern, den sie loswerden wollen, hast du gesagt. Mhm. Kannst du da noch ein bisschen mehr drüber erzählen, dass man davon lernen kann, weil das ja schon eine Zielgruppe ist, die sehr viel Immobilien verkauft. Also ich glaube, jemand, der Immobilien ankauft, hat viel mit diesen Leuten zu tun.
Definitiv. Also die Herrschaften haben eigentlich 3 Motive. Also Motiv Nummer 1 ist, dass sie weniger Arbeit, weniger Aufwand haben möchten, also einfach ein stressfreieres Leben. Und das kann diese Immobilie insoweit bieten, als dass sie halt diesen 25-jährigen gesicherten Mietvertrag hat, in der Regel mit einem Betreiber wie der Caritas. Mhm. Also ich war damals auch bei einem anderen Vertriebler im Gespräch, der mir das damals auch gezeigt hat, wie man Pflegeimmobilien verkauft. Der hat immer gesagt, wenn sie einen Mietvertrag haben mit der Caritas, dann ist das wie ein Mietvertrag mit der Heiligen Mutter Gottes, weil der kann ja nicht schief gehen. Und das Argument hat immer stark bei denen gezogen. Also 25 Jahre, Sicherheit, muss mich um nichts kümmern. Das war so, sag ich mal, ein wichtiger Faktor. Ja. Faktor 2 war, dass die Herrschaften viele Cashbestände hatten. Also ich glaube, 95% aller Immobilien, die ich verkauft habe, waren alle Cash gekauft, weil einfach Gelder rumliegen. Sie wissen nicht, was sie damit machen sollen und parken es dann lieber in solchen Immobilien, weil sie sagen, okay, in der Immobilie ist es geschützt und auf dem Bankkonto zahlt nur noch Strafzins. Ja, das war immer so eigentlich einer der wichtigsten Motivatoren. Ja. Und der dritte Motivator war einfach, dass sie gesagt haben, ich möchte eben problembehaftete Immobilien loswerden und möchte eben in diese Asset-Klasse reingehen. Ja. Also es war oftmals schon auch ein Painpoint da. Bei einem Apartment, was ich zum Beispiel in Sendling erworben habe, da war es so, dass die Mieterin von, dass die Eigentümerin von ihrem Mieter, das war ein Messi, halt nur noch geärgert wurde, tyrannisiert wurde. Und ich war damals auf Messe und habe damals Pflegeimmobilien angeboten. Also war auch, hat auch einen eigenen Messestand. Und die ist am Messestand in Tränen ausgebrochen, wie furchtbar denn ihr Mieter sie behandelt. Und da, 3 Wochen später war dann die Pflegeimmobilie an sie verkauft und das Apartment hatte ich dann von ihr abgekauft. Mhm. Ja, also so schnell ging es dann.
Und da hast du, klar, hast einfach gesagt, ich löse das Problem. Also ich biete mich an und muss ganz normal den Job, den man immer machen muss, im An- und Verkauf, Vertrauen aufbauen, Probleme verstehen.
Genau, ja. Probleme einfach identifizieren und dann eine Lösung anbieten.
Ja, ich meine, was du ja suchst, ob du jetzt für einen eigenen Bestand kaufst oder weiterverkaufen willst, du suchst Immobilien, die du eigentlich unter Marktwert kaufst. Klar, oft problembehaftet, aber idealerweise kaufst du ja von jemandem, dem es nicht darum geht, den allerletzten Euro jetzt irgendwie rauszuholen, sondern der aus irgendeinem Grund eine anders gelagerte Motivation hat, neben Geld oder Stadtgeld. Ne? Das kann halt jemand sein, der in einem Lebenszyklus ist, wo für ihn jetzt mehr Zeit viel, viel wichtiger gerade wird oder weniger Arbeit viel wichtiger wird als mehr Geld, weil da hat er vielleicht schon genug von. Oder eben, ich fühle mich einem Problem nicht gewachsen und mir ist jetzt diese emotionale Last, die loszuwerden, viel wichtiger. Und das vergisst man so oft beim Immobilienankauf, weil man selber total in Rendite und in Euros und sowas denkt, hat man immer im Kopf, okay, am Ende prallen zwei Menschen aufeinander und die verhandeln links und rechts um denselben Punkt, um die Rendite. Ja. Aber das ist halt, es gibt völlig andere Ebenen, über die man genauso reden kann, wo man Probleme lösen kann, helfen kann. Ne?
Ja, absolut.
Und dieser Tauschgeschäft, dass du das fertige Tauschobjekt hast. Also ich habe hier, du findest Immobilien toll, dann bleib doch in Immobilien. Ich habe hier die Sorglos-Immobilie und die tauschen wir jetzt gegen die, mit der du Probleme hast. Das ist halt total geil.
Wirklich. Ist auch aktuell, finde ich, in der momentanen Zeit auch ein sehr tolles Angebot, weil wenn ich heute mit Maklern mich unterhalte und sie frage, wie läuft die Objektakquise, dann sagen sie, ja, es ist so schwer geworden und dann frage ich ja, was ist denn so der Hauptgrund, warum die Leute sagen, nee, sie möchten jetzt erstmal nicht verkaufen, dann sagen die immer das Gleiche, ich weiß nicht, was ich mit dem Geld machen soll.
Ja.
So. Ja. Wenn man aber jetzt im Gegenzug sagen kann, ich nehme dir die ab und du hast dann dein Geld gut investiert mit diesem sicheren Mietvertrag, dann ist das ja auch schon eine Lösung, die ich anbieten kann.
Das ist
vor allem, wenn es ein Problemmobil ist.
Also, total logisch, dass das funktioniert.
Ja. Und das ist eigentlich so, wenn nicht das wichtigste Learning überhaupt, dass man einfach die Motivation des Gegenübers verstehen muss. Ja, also man muss einfach identifizieren, was will der da drüben? Was will der Eigentümer und was will der Makler? Ja, und wenn der Eigentümer das Gleiche möchte wie ich und wir möchten in der Regel Gewinnmaximierung, das ist unsere Motivation in Form von günstigen Einkauf oder eben im Fix und Flip ein gutes Geschäft machen, dann darf der Gegenübersitzende in der Regel nicht das Gleiche im Sinn haben. Ja, der muss andere Motive haben. Ja. Ja, in der Regel kein Bock.
Ja.
Und wenn wir identifizieren, er hat keinen Bock mehr auf die Immobilie, dann müssen wir hellhörig werden und dann müssen wir nachgehen. Dann müssen wir bohren und müssen eben schauen, okay, was ist der Grund? Und dann müssen wir versuchen, die Lösung anzubieten.
Großartig. Unglaublich wertvoll. Also, glaube ich, kann man echt genau da tief reingehen. Da entsteht der größte Benefit für einen selbst als privater Immobilieninvestor, glaube ich. Ne? Okay, jetzt lass uns mal langsam einbiegen auf ja ein brutales, exponentielles Wachstum, das jetzt irgendwann losgegangen sein muss bei dir, weil wir ja wissen, wo es am Ende rauskommt. Ersten Flip gemacht, 5.000 Euro verdient, sage ich mal. Gesagt, okay, da muss ich ein bisschen was besser machen, aber jetzt fange ich an, das zu skalieren. Wir sind irgendwie, keine Ahnung, im Jahr 2017. Was passiert jetzt?
Es ging dann so weiter, dass ich den Vertrieb auch nochmal intensiviert habe in Form von Verkauf und einfach sehr viele Menschen getroffen habe und so nochmal mehr mögliche Ankaufsobjekte herausgearbeitet habe. Und ich war dann in der Lage, innerhalb der nächsten 3 Monate, ich glaube 5 weitere Objekte zu erwerben, eben mit Unterstützung auch von dem Investor. Und diese Objekte habe ich dann wie geplant durchgehandelt. Und das waren dann allesamt gute Geschäfte.
Mit Sanierung?
Mit Sanierung, ja. Mit Sanierung. Also alle wurden saniert und es gibt sogar auch eine ganz witzige Geschichte noch, wie ich mir auch meinen ersten Sanierungstrupp aufgebaut habe. Und zwar in meiner vorherigen Tätigkeit eben als Vertriebler oder damals noch aktiven Tätigkeit als Vertriebler habe ich auch noch für ein anderes Unternehmen, für einen Aufteiler in München, habe ich auch noch Objekte vertrieben, die sie loswerden wollten. Und ein Objekt war da mal dabei, die war vermietet. Und die Herrschaften, die Wohnung kaufen wollten, wollten halt selbst in die Wohnung hinein. Und ich habe dann mit dem Mieter ein Gespräch geführt, habe die Situation klar dargelegt. Also ich kann die Wohnung verkaufen, wenn die Wohnung frei wird und wie es dann ausschaut. Und in dieser Wohnung hat ein Handwerkstrupp gewohnt, die gesagt haben, ja, ist völlig in Ordnung, können Sie verstehen. Die haben eh schon eine andere Wohnung in Aussicht und sie würden dann in diese Wohnung gehen. Das ist kein Thema. Also es war eigentlich, ein Soft-Entmietungsgespräch. Allerdings haben wir uns dann bei dem Termin so gut verstanden, dass wir gesagt haben, können wir uns dann gegenseitig nicht brauchen, ja, weil ich gesagt habe, ja, ich habe jetzt gerade zwei Wohnungen erworben, kann ja die sanieren. Und das ist zum heutigen Stand mein Hauptsanierungstrupp geworden. Ja. Und um nochmal zurückzukommen, also das war dann auch die Firma, mit der ich dann meine ersten Sanierungen vorgenommen habe. Und damals habe ich dann auch schon das Prinzip entwickelt, dann eben auch dem Makler, der mir dann das Objekt gebracht hat, das dann auch wieder in den Vertrieb zu geben. Das war dann zu dem damaligen Zeitpunkt zwar erst ein Maklerobjekt, was ich dann auch erworben hatte. Und die anderen Objekte habe ich dann eben mit dem Makler gemacht, den ich zu dem damaligen Zeitpunkt dann auch kannte. Und der hat das dann sehr, sehr gut gemacht und den habe ich auch noch bis heute.
Das ist ein, der Makler, wenn du mit ihm zusammenarbeitest, macht ja für dich im Prinzip den Einkauf, was ja ein Riesenwert für dich ist, also bringt für dich Objekte ran. Und hat möglicherweise auch andere Leute, denen er das Objekt verkaufen könnte. Und deshalb, du köderst ihn quasi jetzt, wenn du an mich verkaufst, dann machst du jetzt einmal, verdienst du deine Provision in dem Moment, wo du an mich verkaufst. Und du kannst aber mit demselben Objekt quasi dann ein bisschen später nochmal Geld verdienen, weil du darfst es dann für mich auch wieder verkaufen. Und das kannst halt du bieten, das kann aber bei weitem nicht jeder andere bieten, der von ihm kaufen würde, ne?
Richtig, genau. Also ich habe drei USPs, die ich auch bei jedem neuen Maklergespräch aufzeige. Also jedem fremden Makler, den ich das erste Mal treffe, zeige ich immer drei USPs auf. Das eine Thema ist das Thema Sicherheit. Also Sicherheit heißt, ich habe eben diesen Blanko-Geldnachweis, der die Sicherheit dem Makler und auch dem Eigentümer gibt, dass ich schnell abwickeln kann, ja, und auch sicher abwickeln kann. Der Punkt 2 ist Schnelligkeit, dass ich noch beim Termin oder spätestens dann innerhalb von 24 Stunden entscheide und sage, wir können sofort mit Anführungszeichen zum Notar, gemäß der 2-Wochen-Frist, die man halt warten muss, wenn man mit GmbH und Privatgeschäfte macht. Und der dritte Punkt, wie du auch angesprochen hast, ist eben der doppelte Verdienst.
Ja.
Sie kriegen das Objekt wieder in den Wiederverkauf und das ist dann für viele einfach ein doppelter Motivator.
Ja, das ist ja extrem stark aus Maklersicht. Wahnsinn. Ja. Saugeil, wie du auch die drei Punkte. Also, ja. Das ist ja,
warum soll ich an irgendwen anders verkaufen?
Das ist vollkommen
logisch. Als wenn es schnell geht, auf jeden Fall klappt und ich das Doppelte verdiene. Also,
genau.
Ja.
Genau, jetzt hast du also drei waren das, ne? Drei weitere. Bist du jetzt schon an dem Punkt, dass du darüber so viel EK aufgebaut hast, dass du dann ohne Bank schon einen nächsten Deal machen konntest? Oder wie war die Finanzierungssituation denn?
Also ohne Bank sicherlich nein. Ich glaube, ich habe ungefähr 6 oder 7 Deals gemacht, die allesamt bankfinanziert waren und eben auch noch mit Hilfe von einem Investor. Und so nach dem 7., 8. Deal war ich dann in der Lage, den Investor für die nächsten Deals nicht mehr zu brauchen. Dann war ich in der Lage, vom EK die Deals unter eigener Rechnung zu machen. Allerdings bis heute auch in Verbindung mit der Bank. Ja, also die Bank stellt mir bis heute in der Regel 90% von den Gesamtinvestkosten zur Verfügung und 10% sind eben durch Eigenkapital zu bringen.
Und das wieso macht das die Bank, die ja eigentlich an langfristigem Geschäft interessiert ist? Ist dann eine Linie, die du dauerhaft abrufst, oder?
Ja, also die Bank hat am Anfang natürlich kein so hohes Interesse in solchen Eintagsfliegengeschäften, aber ich habe denen klar aufgezeigt, dass ich das Geschäft, nachdem ich die ersten drei Deals gemacht habe und auch schon aufgezeigt habe, dass da auch Geld hängen geblieben ist, dass ich das Geschäft jetzt gewerbsmäßig machen möchte, habe denen auch aufgezeigt, welche Zahlen ich in den nächsten Jahren realisieren will und dann wird der Business Case für eine Bank ja auch erstmal existent. Weil wenn sie dann sehen, okay gut, der macht es hier nicht nur mit 200.000, 300.000 in Anführungszeichen Geschäfte, sondern das geht in den nächsten Jahren in die Millionen, dann bleibt ja vom Volumen für die Bank auch was hängen. Ja. Und wie du sagst, ich habe dann mit der Bank auch dann nach einem Jahr Linien ausgehandelt, über die ich frei verfügen konnte, einsetzen konnte.
Wo also nicht mehr jedes Objekt einzeln im Detail geprüft wird.
Richtig.
Und du einen eigenen Darlehensvertrag dafür machst und so.
Richtig, genau. Und dann, also wenn ich heute meine Zinsbescheinigungen anschaue, die ich am Ende des Jahres oder im Anfang nächsten Jahres immer geschickt bekomme, dann stelle ich schon fest, dass die Bank an den Geschäften gut mitverdient. Ja.
Was sind Zinsen, also im Prozent ungefähr, die du für so kurzfristiges Immobilienhandeln
zahlst? Also wenn man die Bearbeitungsgebühren noch im Schnitt einrechnet, die manche Banken ja auch verlangen, würde ich jetzt mal sagen, so im Schnitt 2%.
Okay. Was ja total moderat, ne?
Vollkommen wurscht ist eigentlich für das Geschäft, ne, in der Kalkulation.
Also der Zins beim Fix und Flip ist in meinen Augen völlig zu bewerten. Hauptsache ist, dass der Banker zu einem steht und die Finanzierungen möglich macht. Ja. Denn wenn wir heute über Fix und Flip sprechen und Geschäfte machen möchten, die, sag ich mal, von den Margen 15-20% aufwärts sind und noch deutlich höher, dann spielen 2% Zins nicht die Rolle.
Ja, 2% logisch. Zins, die sich ja auf ein Jahr beziehen.
Auf ein Jahr, ein
Jahreszins. Richtig. Und wenn du das Objekt jetzt im Schnitt, weiß ich, sagen wir das, 3-6 Monate vielleicht insgesamt finanziell in den Büchern hast, dann hast du 1% Zinsen bezahlt oder sowas. Ne?
Das genau.
ist untergeordnet.
Richtig, ja. Das sind ja auch variable Darlehen, die jederzeit rückführbar sind. Ja. Und oftmals, wenn es dann in einem halben Jahr gedreht wird, wie du sagst, nur 1%
Zins. Wie lang, nur so kurz zwischen, wie lang liegt bei dir im Schnitt zwischen... Du zahlst, also das ist ja eigentlich der Punkt, ne? Du zahlst das Objekt an den Verkäufer und das Geld ist wieder auf dem Konto bei dir von deinem Käufer?
0 Tage bestimmt.
Naja, ich bin gespannt.
Also vom Notartermin, wenn wir es mal so rechnen, also vom Ankaufstermin bis zum Verkaufstermin, würde ich jetzt mal sagen, im Schnitt ein halbes Jahr.
Ja.
Wobei sich die Zeiträume sehr stark unterscheiden. Also wenn es jetzt zum Beispiel Objekte sind, wo man nicht viel machen muss, die gehen schon mal innerhalb von 2 Monaten weiter.
Ja.
Allerdings, wenn es Objekte sind, die auch mit Dachgeschossausbau oder mit Anbau zu tun haben, das dauert dann schon mal ein Jahr aufwärts, weil dann ja einfach die Gemeinden mit im Spiel sind und das dauert dann länger.
Verhandelst du aber Zahlungsziele so, dass im Endeffekt die Zahlungen deutlich näher beieinander sind quasi?
Wenn es die Situation der Makler und der Eigentümer zulässt.
Ja.
Also wenn der Makler mir sagt, der Verkäufer ist ziemlich entspannt, dann kann man das machen. Mhm. Wenn aber der Deal sehr gut ist und man einfach nur schnell abwickeln möchte, dann lasse ich das.
Ein guter Deal ist ein guter Deal, ist ein guter Deal.
Ja. So,
nicht gefährden.
Ja, richtig.
So, wir müssen also über so viel sprechen noch. Du drehst Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Grundstücke, du hast viel mit Denkmal zu tun, dazu kommen wir jetzt. Ich versuche nur Schritt zu halten. 2015 entschieden, Fulltime-Makler zu werden. Dann Investor Fix and Flip irgendwie Jahr 16, 17, kann man sagen, dann hast du deine Linie bei der Bank schon gehabt mit im Jahr 2018.
Mhm, ja, kann man
ungefähr,
sagen.
Ja. Mhm, also 2-3 Jahre später die eigene Linie.
Mhm.
Einfach krass, also wirklich. Und das in diesem Markt hier. Wie bist du dann, wie hast du dich dann weiterentwickelt?
Ja, es ging dann eigentlich so, eben nach so diesem 7., 8. Objekt, was ich dann auch gedreht hatte, habe ich einfach festgestellt, okay, jetzt hat es wieder Zeit, den Fokus zu bewahren und mich auch von dem, Maklerjob oder eben Vertriebsjob zu lösen. Ich habe das dann komplett abgestellt. Die ganzen Leads, die noch reinkamen, habe ich dann an einen guten Freund von mir gegeben, der das dann weiter betreut und wurde dann auch zum kleinen Teil noch beteiligt. Ab diesem Zeitpunkt war dann aber 100% Fokus eben auf Fix and Flip. Und dann wurden die Objekte immer mehr, sie wurden immer größer. Und irgendwann wurden es dann eben auch die großen Objekte. Also irgendwann kam dann auch mal Einfamilienhaus, Reihenhaus. Das war dann auch nochmal was ganz anderes, weil auf einen Schlag musste ich dann auch ein Haus von außen sanieren. Ich musste Dinge auf einmal mitmachen, die halt innerhalb von einer Wohnung gar nicht existieren, ja, wie zum Beispiel eine Fassade oder ein neues Dach und dergleichen, wo ich mich anfangs auch teilweise ziemlich stark verkalkuliert hatte, weil ich das einfach nicht abschätzen konnte.
Woher auch.
Ja. Woher auch, ja. Und
war aber dann Learning by Doing. Also hast
das mal war Learning by Doing. Ja. Das war Learning by Doing, ja. Also auch dann Momente gehabt, wo es dann auch mal heiß und kalt geworden ist, abwechselnd und ich auch mal nicht schlafen konnte. Aber da war einfach Learning by Doing, ja.
Was wäre so ein Moment? Also du kaufst an, hast irgendwie eine Kalkulation fürs Dach, hast das noch nie vorher gemacht und jetzt kommen die Angebote rein fürs Dach und du merkst, die sind doppelt so hoch oder...
Ja, das war eigentlich so, dass ich einen Deal angekauft hatte und dann mit meinem Sanierer das erste Mal durchs Objekt ging.
Hatte dann, du hast Stunde der Wahrheit.
Ich erklärt, hier ein bisschen pinseln, da ein bisschen fegen.
Dach ein bisschen schön.
Ja, hier, da fehlt eine einzige Ziegel am Dach.
Ein bisschen anstreichen, ja. So war der Gedanke anfangs. Ich bin dann mit meinem GU durchs Objekt gelaufen, hatte da irgendwie, glaube ich, 50.000 Euro Sanierungs...
15?
50.
50.
1.000 Sanierungsbudget eingeplant für ein rein Mittelhaus mit, ich glaube, 130 Quadratmeter. weil ich so dachte, ja, so der Schlüssel so 400, 500 Euro auf den Quadratmeter, da kommen wir schon hin. Das hat sich dann aber schnell herausgestellt, dass es halt nicht geht, weil halt einfach, ja, es mussten die Leitungen komplett neu gezogen werden, es musste die Elektrik komplett neu gemacht werden, weil wir auf zweiadriger Elektrik waren. Wir mussten das Dach komplett neu decken, weil es war undicht. Ja? Also Ziegel waren gebrochen, die Dachbalken waren teilweise schon leicht verfault. Und das hatte ich halt nicht gesehen oder ich wusste nicht, wo ich hinschauen sollte. Und dann hat sich auch das Sanierungsbudget dann auf einmal aufs Doppelte dann hochgeschraubt. Ja? Mhm. Also das war.
Das ist ja eine komplette Kernsanierung, oder?
Was du das war dann eine komplette Kernsanierung, ja.
Dafür ist ja dann auch wieder jetzt 800 bis 1000 Euro auf den Quadratmeter.
Sogar das ist dann eher der Wert, genau. Ja. Und das war auch so ein Learning, dass beim Haus eher die 1.000 Euro auf den Quadratmeter anzusetzen sind, als wie jetzt hat 500 Euro bei der Wohnung.
Okay, und die 1.000 Euro auf den Quadratmeter bei einem Haus, aber in einem Markt, du bist ja nach wie vor einfach München, ne?
Genau, München-Umgebung, das ist mein Markt.
Okay, so da ist ja aber 1.000 auf den Quadratmeter, ist schon was vorstellbar ist, dass das trotzdem noch in die Kalkulation passt.
Ja, also das ist im Vergleich wirklich noch günstig. Also ich habe ja auch andere Marktteilnehmer, die ich kenne, wo ich auch die Preise kenne, zu denen die sanieren und die liegen da teilweise schon deutlich höher, also bei 1,5 sogar bis zu 2.000 Euro. Weil sie halt, ja, sag ich mal, speziell überteuerte Materialien verbauen und weil sie vielleicht auch sehr viel mit deutschen Handwerkern arbeiten, auch für Abbrucharbeiten. Und ja, das habe ich ein bisschen anders organisiert. Also die Fachgewerke Elektro und Sanitär, die auf jeden Fall immer über deutsche Fachunternehmer, aber die anderen, sag ich mal, einfacheren Tätigkeiten, das machen dann einfach Trupps.
Aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ne, an dem wir jetzt gerade sind. Wo macht Buy and Hold Sinn, wo macht Fix and Flip Sinn? Also jetzt für den eigenen Bestand kaufen ist in München sicherlich sehr, sehr schwierig, das geht auch, aber Fix and Flip funktioniert hier deshalb gut, weil es eine riesen Nachfrage gibt und weil du halt auch auf einem Kaufpreisniveau unterwegs bist, wo 500 oder 1000 Euro Sanierungskosten im Zweifelsfall reinfallen, wenn du guten Einkauf und Verkauf machst. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du kaufst in NRW in Essen für 1000 Euro auf den Quadratmeter ein und steckst 1000 Euro in die Sanierung, ja, das wird aber relativ schwierig, da noch eine Marge oben drauf zu schlagen.
Ja,
ne?
Ja.
Und also das spielt eine riesige Rolle, dieses Kaufpreisniveau. Das kann man nicht überall machen, was du machst. Nicht so.
Ja. Nee, also ich bin sowieso ein Freund. Also ich sage immer, klar, man kann in jeder Lage kann man irgendwo einen Deal machen. Grundsätzlich ja. Mhm. Aber ich bin bei Fix and Flip ein ganz starker Freund, in Metropolen Geschäft zu machen.
A-Lagen.
Weil einfach, genau, A-Lagen, weil einfach die Nachfrage super hoch ist, zum einen. Und zum zweiten, weil einfach auch genug Futter hereinkommt. Ja? Es kommt genug Angebot auf den Markt. Ja, ich habe mir zum Beispiel auch mal einen Markt angeschaut mit Augsburg, ja, sind ja auch viele hinterher inzwischen, weil sie sagen, okay, Augsburg neben München entwickelt sich auch gut, ist für mich völlig uninteressant, weil ich der Meinung bin, es kommt viel zu wenig auf den Markt. Also wenn ich mich da vor das Portal sitze oder wenn ich da Software laufen habe wie ImmoBingo oder ThinkImmo, da kommt so wenig rein, also da warte ich eventuell bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Ja.
Im Gegensatz zu München, da kommen sehr viel Ware rein.
Also es geht ja auch um die Größe, deswegen mit
Volumen und Anzahl.
Und Anzahl.
Also in München kommt einfach viel mehr auf den Markt. Und wenn ich sage, okay, ich habe zum Beispiel einen Schlüssel, dass ich vielleicht 6, 7 Objekte anschauen muss und eins kaufe ich, dann ist das in München halt schnell darstellbar. Im Vergleich zu einem anderen Markt, wo halt nichts geht, da ist das schwer.
Und du hast halt, weil es eine riesen Nachfrage gibt, hast du diese absolute Planbarkeit. Also sicherer geht es wahrscheinlich in Deutschland nicht, als dass du am Ende im Verkauf, wenn du deinen Job mit der Sanierung richtig gemacht hast, safe das und das eigentlich bekommst, ja, weil dieser Markt so nachfragegetrieben ist. Mhm. Und von da kannst du halt sehr sauber rückwärts rechnen eigentlich. Ne? Du weißt, für wie viel du sanierst, dann weißt du ziemlich genau, für wie viel du einkaufen musst und dass das dann auch funktioniert. Was wo jetzt in anderen Märkten irgendwo vielleicht im Osten oder im Ruhrgebiet oder so viel mehr eine Zitterpartie ist, finde ich am Ende jemanden.
Nee, oder halt einfach, wenn das Handelsvolumen kleiner ist, ne? Weil dann ist es halt nicht so sicher.
Wenn du in kleineren Städten bist, auch.
Ja. Genau. Du nimmst auch Price Hubble, ne?
Genau, unter anderem auch, ja.
Weil da finde ich das auch krass, da habe ich jetzt in Bayern ein paar Sachen angeschaut, auch in München über Price Hubble und dann immer geguckt, okay, die kaufen wir im schlechten Zustand, dann bewerte ich die erstmal im schlechten Zustand, dann mache ich den Zustand mal auf gut, weil in unserem Fall Vermietung, ne, und bin überrascht, dass der Kaufpreis, obwohl ich für die Sanierung denke, da stecke ich, keine Ahnung, 20.000 oder 40.000 Euro in eine Wohnung rein, der Kaufpreis springt plötzlich um 100.000 oder 150.000 hoch. Ne? Mhm. Also man kann dieses Fix-and-Flip-Potenzial Potenzial kann man in Pricehubble zum Beispiel, man kann das richtig sehen. Mhm. Ja? Also es ist ein Immobilienbewertungstool, wer es jetzt nicht kennt. Ne? Spricht total für die A-Lage und für die Metropole, für Fix und Flip.
Auf jeden Fall. Und zweiter Faktor ist auch noch, man muss ja auch sehen, ein Markt wie München ist jetzt im Vergleich, oder wenn ich jetzt von den letzten 12, 13 Jahre hernehme, ist ja wahnsinnig gelaufen von den Preisentwicklungen. Mhm. Und wenn sich jetzt in manchen Lagen der Preis von ursprünglich 2.000 oder 3.000 auf den Quadratmeter jetzt auf 10.000 entwickelt hat, da können ja manche Eigentümer schon teilweise gar nicht mehr Schritt halten und sagen, okay, bin ich jetzt bei 7 oder bin ich schon mal 9.000 auf den Quadratmeter? Das heißt, ich habe hier eine viel größere Spanne, wo ich irgendwo reinfalle und einkaufen kann und dass ich für mich auch noch eine Marge mitnehmen kann.
Und die Sanierung bleibt bei 1.000 auf dem Quadratmeter.
Die ist fix.
Oder, ja, keine Ahnung, hat 5% Inflation auf Handwerkerpreise von mir aus, ist ja immer noch nicht da.
So. Ja. Das ist ja das Magische auch am ganzen Immobilienmarkt, dass er intransparent und ineffizient ist. Also ich meine, Aktien ist ein hocheffizienter Markt, das kaufen einfach alle zum selben Preis und ist im Prinzip auch immer alles schon eingepreist. Und bei Immobilien kannst du halt echte Schnäppchen machen, weil nicht jeder denselben Informationsstand hat. Ne? Da geht's genau wie du gerade gesagt hast. Also da glaubt halt der eine, ist es 7.000 Euro wert, während du eigentlich ziemlich safe weißt, nee, das eigentlich ist das 9.000 Euro wert. Und ist auch Autos hast du vorhin von gesprochen. Ist das auch schwieriger, ne? Also da kann ich auch auf irgendeine Plattform gehen. Das ist im Prinzip alles hervorragend vergleichbar und dann weiß ich sehr schnell auf 500 Euro genau, was ist mein BMW jetzt gerade wert. Bei Immobilien ist das halt so nicht. Ne? Mhm. Ja.
Und bei Immobilien kommt noch hinzu, im Vergleich zu Autos oder auch Aktien, dass die Immobilien einfach auch noch zu 90% von der Bank finanziert werden.
Ja, in der Regel. Das ohnehin noch.
Das ist dann eben, was eben die Immobilie, sag ich mal, den anderen gegenüber dann noch besser stellt.
Ja. Du hast gerade gesagt, Trupps. Was sind Trupps und wie kommt man ran?
Also Trupps sind Unternehmer, die Sanierungsdienstleistungen anbieten. Ein Trupp hat einen Kopf, der einfach organisiert, der selbst oftmals auch mitarbeitet und einfach unter sich 5 oder 15 Leute hat. Bei mir ist es so der übliche Wert. Und der Kopf verhandelt mit mir einen Pauschalpreis für eine Baustelle, die wir gemeinsam anschauen. Mit Arbeitslohn, mit Materiallohn, alles drum und dran fertig. Und er organisiert alles von der ersten Besprechung und Schlüsselübergabe bis dann eben zur kompletten Fertigstellung und Schlüsselrückgabe. Macht er alles für mich komplett. Das bedeutet, ich lagere eigentlich die komplette Sanierung aus und habe damit eigentlich nichts zu tun.
Wie so ein kleiner Generalunternehmer.
Der ist ein Generalunternehmer, genau. Ja. Und das ist auch so die Form, mit der ich am liebsten arbeite, weil ich dann mit der Sanierung an sich am wenigsten zu tun habe.
Ja. Und das ist aber, du sagtest jetzt, deutsche Meisterbetriebe für Elektrik und Sanitär, das ist der Trupp nicht.
Nein, also ein Trupp, das sind in der Regel, bei mir sind es in der Regel bosnische, polnische oder ja, was haben wir noch? Kroatische Landsleute, die oftmals auch recht familiär auch organisiert sind. Und die machen eben die, sag ich mal, großteils einfachen Arbeiten. Und für die Fachgeschichten wie Elektrik und Sanitär, da holen sie sich selbstständig die deutschen Fachunternehmer dazu und lassen das dann ausführen. Die Rechnung geht dann an den Trupp und der rechnet das dann in sein Angebot mit ein. Ich bekomme aber am Ende des Tages eine einzige Rechnung.
Und hast aber trotzdem quasi deinen Stempel drauf, dass also vom deutschen Elektriker, vom deutschen Sanitärunternehmen, dass die Dinge sauber gemacht
sind. Genau, die Kopie der Rechnung, die bekomme ich. Also alles, was mit Wasser oder auch mit Dach und sowas zu tun hat oder Strom, da bekomme ich die Kopie und kann dann auch im Zweifel, wenn das Objekt weiterverkauft wird, dann auch die Gewährleistung dann auch weitergeben. Und dann, wenn irgendwas ist, kann das einfordern.
Und der Kopf des Trupps? Sagst du, der kommuniziert mit dir? Mhm. Das ist also jemand, der dann auch Deutsch kann wahrscheinlich, oder?
Genau, ja.
Und der hat das so.
Der eine mehr, der andere weniger.
Ja, okay, aber genau. Und der hat das, und wie lernst du solche Trupps kennen?
Mhm. Das mache ich eigentlich so. Also erstmal fahre ich mit offenen Augen, sage ich mal, durch die Stadt. Wenn ich an der Ampel stehe und vor mir steht, sage ich mal, ein Lieferwagen.
In München?
In München, ja. Okay. Ein Lieferwagen, wo drauf steht Sanierung, Maler, Bodenlegen. Mache ich dann immer gleich mit dem Telefon ein Foto und rufe ihn an, in der Regel.
Ich stehe gerade hinter Ihnen.
Ja, war letztens wirklich so, ja, genau. Und wenn ich jetzt vielleicht gerade anfange und mir einen Trupp aufbauen möchte, sage ich immer, setzt euch ins Auto, fahrt einfach durch die Stadt und guckt einfach, wo steht irgendein Transporter im Halteverbot oder wo parkt einer, haltet da an, weil jetzt kann man nämlich aus der Aktion heraus was sehr Spannendes machen. Man geht dann, hält an, man geht direkt ins Haus rein, wo da gerade saniert wird und schaut sich direkt die Baustelle an. Ist die Baustelle aufgeräumt? Wie ist die Qualität der Arbeit? Ja, oftmals sind die Handwerker super kooperativ,
ja,
ja, super kooperativ, um auch ein Gespräch aufzunehmen. Und dann kann man auch gleich fragen, ja, was wird hier für einen Preis aufgerufen? Ja. Und auf die Art und Weise habe ich erstmal einen Kontakt kennengelernt. Zweitens, ich habe eine Qualitätsprüfung durchgeführt.
Das ist geil.
Und drittens, ich habe unter Umständen gleich eine Preisindikation und kann beurteilen, ob dieser Trupp für mich unter Umständen geeignet wäre.
An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf die Masterclass 2021. Wir vergeben die so begehrten Plätze. Wir werden vielfach gefragt, wann gibt's denn jetzt wieder Plätze für dann jetzt eben Masterclass 2021. Und die gibt es jetzt am 8. Mai 2021. Ist ein Samstag. Dort bewerben unter immocation.de/masterclass. Stefan, warum haben wir denn die Masterclass überhaupt mal entwickelt im Jahr 2017, 2018?
Na, wir haben uns mit Immocation zur Mission gemacht, möglichst vielen Menschen beim Vermögensaufbau mit Immobilien zu helfen. Und YouTube-Videos gucken, Podcasts hören und so ist alles toll, aber am Ende geht es um die Umsetzung. Und dabei braucht es eben auch echte Unterstützung. Es braucht einen roten Faden und es braucht echte Unterstützung beim Tun, weil da einfach Probleme und Dinge in der Praxis auftauchen, die man nicht alleine vom Rechner lösen kann. Und deshalb gibt es eben heute ein Coaching-Team. Es gibt ein ganzes Programm, das strukturiert das Wissen aufbaut und dann eben in der Umsetzung begleitet, um die Teilnehmer aufs nächste Level zu heben. Und ja, genau, deshalb haben wir die Masterclass ins Leben gerufen.
Genau, also wir wussten von Anfang an, deswegen steht Immocation für Immobilien und Education, dass wir irgendwie Ausbildung machen wollen. Wir wussten nicht, dass es so eine Art von Programm wird. Das hat sich dann ergeben. Aber eins ist klar, Wissen macht den Unterschied, Umsetzung macht den Unterschied und am Ende Immobilien verändern Leben. Deshalb haben wir es gebaut. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, immocation.de/masterclass.
Super stark.
Und das sind oft ausländische Trupps?
Ja.
Okay. Und was ich jetzt auch noch total spannend finde, du sagst, du verhandelst einen Pauschalpreis. Mhm. Also du gehst wirklich gemeinsam in das Objekt rein und da kommt am Ende dieses, und dann kriegst du am nächsten Tag kriegst einen Pauschalpreis genannt oder ne? Und inklusive derjenige ist in der Lage, sich deutsche Meisterbetriebe dazu zu holen. Mhm. Das war mir so nicht bewusst, dass das übliche Modell ist.
Mhm.
Ich dachte eher, du stellst den Trupp bei. Also du musst dich drum kümmern, dass der Elektriker kommt, du musst dich drum kümmern, dass der Installateur kommt und dann hast du auch noch einen Trupp für Abriss, Fliesen und Streichen oder so. Nee, der Trupp ist dein einziger Ansprechpartner.
Genau.
Was das ist komfortabel. Was das Leben viel einfacher macht.
Ja, total.
Wie sieht es mit, lass uns mal, haben wir selber schon erlebt, behaupten manche Menschen, du machst den Boden auf und findest darunter Balken, die leider von Schwamm befallen sind.
Mhm.
Also ja, wie funktioniert das Thema Risiko? Also das ist ja dann irgendwie, hat ja Grenzen, was der finanziell auffangen kann, was du ihm auch zumuten kannst. Aber bis wohin übernimmt er die Haftung dafür, dass dann manchmal auch mehr Arbeit oder mehr Material oder so erforderlich ist? Und also wie regelst du das?
Mhm. Klar, kommt auch öfter vor. Kleinigkeiten macht man in der Regel so, dass sie das eigentlich auffangen, weil es halt ja marginal ist. Ja. Wenn es wirklich größere Sachen sind und wenn es wirklich darlegbar ist, warum jetzt diese Baustelle so viel teurer geworden ist. Ja.
Dass er das nicht wissen konnte.
Das konnte er einfach nicht wissen, das konnte ich auch nicht wissen und das ist auch nicht sein Fehler. Ja. Dann bin ich da gesprächsbereit und wir finden da irgendeine Lösung, dass ich einfach frage, okay gut, was haben wir an extra Aufwand für Material, was haben wir an extra Aufwand für Arbeit und dann finden wir da irgendeine Lösung.
Ja. Also die Vollschwammsanierung fürs ganze Haus wäre dann nicht mit drin quasi, wenn das...
Das ist dann nochmal eine Grundlage für ein weiteres Gespräch.
Ja,
ja, aber das ist ja auch, ich meine, du arbeitest ja mit vielen Geschäftspartnern, das hat man schon gehört, über lange Zeit jetzt zusammen und Loyalität ist ja ein ganz, ganz wichtiges Gut und Geben und Nehmen und also logischerweise lässt du den dann nicht im Regen stehen und genauso steht der dann aber auch zu dir, wenn er eigentlich mal die freie Auswahl hat, für wen er gerade arbeiten will, das eine gehört ja zum anderen irgendwie, ne?
Genau, also das ist auch, wenn nicht der wichtigste Wert auch für mich, Loyalität.
Ja.
Also wie du sagst, die Firmen, mit denen ich schon von Beginn an gearbeitet habe, die gute Arbeit gemacht haben, mit denen arbeite ich auch noch heute. Und wenn es Probleme gab, dann löst man die gemeinsam und bleibt eben weiterhin auch geschäftlich in Verbindung.
Ja.
Ja, weil das währt am längsten.
Ja.
Also ich kenne auch Marktteilnehmer, Die behandeln auch ihre Handwerker wie mehr Leute zweiter Klasse. Das finde ich überhaupt nicht richtig. Nee. Und das ist auch gar nicht so meine Philosophie. Und wenn man da entsprechend Respekt gegenüberbringt und auch immer pünktlich zahlt und da auch bei solchen Problemen gesprächsbereit ist, es zahlt sich aus. Ja, weil ich jetzt auch aktuell in der Lage bin, also momentan habe ich 9 Baustellen gleichzeitig, alle von Generalunternehmern betreut und das läuft wirklich geschmeidig, weil ich weiß, die machen gute Arbeit und die sind inzwischen auch komplett selbst lösungsorientiert. Also sie finden selbst Lösungen für die Probleme.
Ja.
Und das könnte ich jetzt zum Beispiel von einem neuen Trupp nicht unbedingt erwarten, weil der ja auch meine Arbeitsweise noch gar nicht kennt zum Beispiel.
Ja.
Ich darf mal kurz eine Detailfrage stellen, nur ich frage aus familiärem Bezug. Was darf ein Quadratmeter Fliesen zum Beispiel kosten?
Deiner? Quadratmeter Fliesen, also das Material?
Nee, die Arbeitsleistung. Hast du da gerade was im Kopf? Oder?
Also das Material würde ich jetzt mal sagen, so eine klassische 30-Euro-Fliese, grau, 30 auf 60 und der Einbaupreis vielleicht ja nochmal 30, 40 Euro sowas.
Ja. Okay.
Also wir haben einen Stundensatz bei meinen Arbeitern in der Regel von 30 Euro brutto.
30 brutto?
30 brutto, ja. Ist aber ein günstiger Preis im Vergleich. Also ich habe auch Kollegen, die haben teilweise 50, 60 Euro.
Ja.
Für die Trupps?
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Okay. Ja. Dann lass uns mal weiter gucken. Jetzt steht hier als nächstes noch Grundstücke.
Mhm.
Grundstücke handelst du mittlerweile auch.
Mhm.
Warum und wie?
Es ist mir ein bisschen in den Schoß gefallen. Also irgendwann kam der Makler auch mal mit dem Grundstück um die Ecke und habe gesagt, ja, das und das ist dort möglich. Und ja, nach viel Rücksprache auch mit Geschäftspartnern und Kollegen hat sich halt herauskristallisiert, dass das Grundstück sehr preiswert war. Also man sollte es eigentlich nicht liegen lassen, habe ich mir gedacht, wenn man damit Geld verdienen kann. Und dann kam es dazu, dass ich eigentlich so in meinen ersten Projektentwicklung Light Deal hineingerutscht bin. Also ich habe es dann einfach gekauft, habe dann mit Hilfe von einem Architekten, der gleichzeitig auch Baufirma ist, eine Planung drüber gelegt, was dort eben möglich ist. Und und dann haben wir das Projekt ursprünglich eigentlich im Verkauf so angeboten, dass wir einzelne Parzellen verkaufen wollten für einen Fünfspänner. Ja, also wir wollten das Grundstück in 5 Scheiben schneiden. Auf jeder von diesen Scheiben lässt sich ein Reihenhaus errichten.
5 Spänner heißt?
5 Reihenhäuser, Genau. Und wollten dann eben das Grundstück in 5 einzelnen Scheiben weiterverkaufen. Und der Bauunternehmer hätte halt das Haus dann für den Endverbraucher geliefert. So war der Plan. Und es hat sich aber dann herausgestellt, dass das Verkaufsschild am Grundstück, was ursprünglich vom Makler aufgestellt wurde, zu so einem krassen Nachfrageschub geführt hat, auch wiederum von anderen Bauträgern, dass die mir das Grundstück im Ganzen abgekauft haben und es also gar nicht zu dem Projektentwicklung Light Deal gekommen ist, sondern ich einfach das Grundstück im Ganzen weiterverkauft habe, weil er dann doch so einen guten Preis bezahlt hat, dass das dass man es machen musste, sozusagen.
Projektentwicklung Light, ich formuliere es nur nochmal laienhaft, dass es jeder das heißt, was ich kaufe ein Grundstück und verkaufe es dann eben ja mit dem Bebauungskonzept quasi weiter direkt an den Endkunden, habe also keinen Bauaufwand damit, aber irgendwie schon ein Teil so ein bisschen der Verkaufsmarge mit drin. Das wäre so die Idee gewesen quasi, ne?
Genau, das ist so die Grundidee.
Und dann hast du, war quasi Ultralight, wenn man so will.
Das war Ultralight, genau. Ja, genau, das war eigentlich ein klassischer Flip.
Auch gut.
Ich schon weg. Die Bäume wurden sogar noch umgehauen auf dem Grundstück, ja, immerhin.
Okay, also tatsächlich. Mehr und weg, sehr gut. Können wir mal so ein, vielleicht auch Wohnung, weil ich glaube, das kann sich ein Einsteiger besser bieten, kurz so einen idealtypischen Deal. Also du hast ja auch ein paar, die müssen wir jetzt gar nicht durchgehen, glaube ich, im Detail, aber was wäre jetzt so ein typischer, vielleicht auch in der heutigen Zeit gerade, jetzt eine Wohnung kaufen, typischer Ankaufspreis, Verkaufspreis, Sanierungspreis oder Margen zwischendrin, kannst du da mal eine Idee geben?
Also wenn wir es mal von unten anfangen, zum Beispiel ein Einzimmer-Apartment, jetzt auch hier in München, sagen wir mal einfach in Schwabing,
was eine gute Lage ist
jetzt hier in München, wenn man das vielleicht für irgendwo um die 150.000, 160.000 Euro ankaufen kann, dann muss man es noch sanieren. Bei kleineren Wohnungen muss man berücksichtigen, dass die Sanierungskosten pro Quadratmeter bei kleinen Einheiten mehr ins Gewicht fallen, weil das Bad hat einfach einen Grundpreis, was kostet. Das heißt, bei so einem Einzimmer-Apartment kann man schon eher dann mit 700 bis 1000 auf dem Quadrat eben rechnen. Also sagen wir müssen einfach mit 20.000 nochmal Sanierung rechnen für so ein Apartment. Und
kann man in München, Schwabing für, sagen wir, 160 jetzt 2021 eine Wohnung kaufen? Kannst du das?
Das ist möglich, ja. Okay. Das ist möglich, ja. Vielleicht im selteneren Fall on-market, im häufigeren Fall off-market. Wenn man eben den Makler schon noch ein anderes Geschäft schon mal kennengelernt hat, dann ist das leichter möglich. Aber es ist on-market auch noch möglich in den Portalen. Man muss halt einfach nur wahnsinnig schnell sein. Ja. Und halt auch in der Lage sein, den Deal am Telefon auch zu closen.
Jeder, der glaubt, dass es nicht geht, darf gerne unter diesem Video kommentieren.
Okay. 160.000 Einkauf, 20.000 Euro Nebenkosten all in mit Makler sind 180.000, 20.000 Euro für die Sanierung sind 200.000, die du ausgegeben hast. Mhm. Was kommt da im Verkauf raus, wenn man es gut macht?
Ja, also in Schwabing liegen jetzt je nach genauer Mikrolage wahrscheinlich die Verkaufspreise dann irgendwo bei 10.000 bis 12.000 Euro auf den Quadratmeter. Also wahrscheinlich so 250.000 bis 280.000 Euro sollten dann da schon möglich sein.
Was dann 50.000 bis 80.000 Euro Gewinn, logischerweise vor Steuern, aber 50.000 bis 80.000 Euro Gewinn wäre.
Hattet ihr jetzt Kaufnebenkosten?
Ja, haben wir schon drin. Mhm. Mit einer einzigen Transaktion. Also es ist ein gutes Jahresgehalt als Arbeitnehmer mit einem einzigen Immobilienan- und Verkauf und 20 Quadratmeter durchsaniert. Mhm.
Ja. Was ist realistisch? Ich meine, wenn ich jetzt im Jahr 2021 anfange und das ist jetzt mein erster, dann kaufe ich das eher für 200 ein, oder weil ich noch nicht so gut vernetzt bin. Oder
sanier für 30. Ja.
So, und sanier für 30 und dann habe ich quasi die halbe Marge, aber würde man immer noch, oder gerade jetzt wahrscheinlich in dem Markt, ist es eigentlich ideal, in so einer Lage jetzt Fix and Flip anzufangen, oder?
Ja, also Einzimmer- und Zweizimmerwohnungen gehören speziell in München eigentlich zu den gesuchtesten Wohnungstypen überhaupt. Weil es einfach vom Budget und vom Volumen für sehr viele Leute auch noch leistbar ist, ja, mit einem vernünftigen Job. Und daher ist die Nachfrage nach diesen Typen wahnsinnig hoch und man bekommt unter Umständen mit ein bisschen Glück auch im Verkauf auch nochmal eine Schippe obendrauf. Und dementsprechend kann man auch vielleicht auch ein bisschen teurer am Anfang einkaufen, hat dann vielleicht nur eine Marge vielleicht irgendwo von 10-12%. Aber man macht dann vielleicht mal den ersten oder zweiten Deal und kommt in das Ganze rein. Ja, baut sich einen Maklerkontakt auf und kann auch dann in Zukunft darauf hoffen, wenn man den Makler gut pflegt, dass man in Zukunft auch einen Off-Market-Deal von ihm bekommt, der dann nicht mehr zu 200.000 einkauft, sondern vielleicht zu 160 oder 180, wer weiß.
Wie viel, lass uns mal, also du bist jetzt schon ein paar Jahre drin, aber das ist ja, ist immer der Anfang, ist immer ein bisschen schwieriger, aber wie viel Zeit ganz persönlich investierst du in den Kaufprozess, die Sanierung, den Verkauf einer solchen Immobilie? Also wie viel Arbeitszeit, wie viele Arbeitstage oder wie auch immer steckst du da rein, wenn du heute so einen Deal machst? Also nicht ein ganzes Haus, das du durchsanierst, wirklich eine Wohnung, quadratisch praktisch gut.
Also ich kann sagen, dass ich momentan in der Woche vielleicht um die 40 bis 50 Stunden arbeite. Mhm. Das kann ich sagen. Pro Deal ist es ehrlich gesagt gar nicht so viel Zeit. Es hängt immer damit zusammen, inwiefern der Deal problembehaftet ist. Also wenn es wirklich eine leerstehende Immobilie ist,
gut eingekauft,
dann ist der Aufwand gleich null. Also dann ist es vielleicht eine Stunde für die Besichtigung, eine Stunde für einen Notartermin, nochmal eine Stunde mit dem Sanierer zu treffen. Dann würde ich sagen, vielleicht ein Zeitaufwand von sechs Stunden vielleicht für einen Apartment-Flip.
Das ist ja irre.
Das ist der Idealfall.
Ja, das ist ja jetzt auch nicht, genau, es ist der Idealfall. Und es ist nicht vergleichbar, das kennt jeder, der unternehmerisch, egal in welchem Bereich tätig ist, wenn mal etwas funktioniert, dann werden die Dinge irgendwann leicht. Ne? Dann geht das leicht von da, du läufst da in die Wohnung rein, hast deinen Trupp dabei, ihr guckt zweimal rum im Raum, dann sagt er dir den Preis, dann gehst du wieder und beauftragst deinen Makler mit dem Verkauf. Also,
du hast total recht, aber ich möchte aber die Gegenprobe. Auch wenn du das als Arbeitnehmer richtig gut machst, das wird nie leicht.
Natürlich. Weil dein Chef hat ja die nächsten Ideen für dich.
Unternehmertum ist die einzige Art und Weise, absolut, die eigene Zeit aus der Gleichung zu nehmen. Darauf wollte ich hinaus. Das kann ein eigenes Unternehmen sein, das Schrauben herstellt. Aber das Immobilienhändler zu sein, ist halt eine Möglichkeit, das, was pro Zeiteinheit rauskommt, extrem krass zu maximieren. Und das finde ich jetzt so krass.
Wir hören gleich noch, wie lukrativ das ist, zumindest wenn du es gleich verraten willst. Aber ich fange erstmal nur an, Margen ganz grob. Was sind so die Margen, die man erwarten kann? Also Max zum Beispiel, kommen wir gleich auch noch zu, glaube ich, sagt irgendwie mal, also 40 ist so Minimum eigentlich, aber 25 für Einsteiger.
Prozent
Marge, ja genau, beim Flip.
Ja, das hängt immer vom, es ist halt pro Deal immer sehr individuell. Es gibt Deals, die mal mit 15% laufen. Es gibt aber auch mal Deals, die teilweise 90% haben.
Okay.
Ja. Und man muss natürlich auch so sehen, ich bin jetzt im Münchner Markt sehr präsent und da gibt es manche Wohnanlagen, die haben teilweise 200 Einheiten und in diesen Wohnanlagen habe ich schon 7 oder 8 Einheiten geflippt und ich habe natürlich eine 100%ige Belastbarkeit für die Verkaufspreise und wenn mir da was angeboten wird und selbst wenn ich nur 8% Marge mache, ja, vielleicht 8-9% Marge mache, aber ich habe einfach einen 100%igen Beleg, dass ich es wieder so verkaufen kann, dann nehme ich das sogar im Zweifel, wenn es einfach ist, auch noch mit, weil es ist trotzdem gutes Geld, was man verdient.
20.000 Euro für einen Tag Arbeit,
ja, sagt man nicht, nein. Aber es ist halt einfach 100% sicher.
Ja.
Und ich finde, das muss man auch immer bei den Deals immer stark abwägen. Also welches Risiko gehe ich ein? Welche Probleme sind damit behaftet? Und wie viel Zeitaufwand muss ich auch hineinstecken? Und dafür bekomme ich als Unternehmer irgendwann auch ein Gefühl. Und das muss ich bei jedem Deal abwägen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Weil ich kenne auch Kollegen, die sich am Anfang oftmals Deals antun, bei denen sie den Aufwand und die Tragweite nicht so ganz abschätzen können und haben dann einfach die volle Breitseite, dass irgendwie alles schief geht, aber vielleicht bei einer Marge von 20%. Und dann steht das nicht mehr im Verhältnis, weil es einfach ultra viel Arbeit ist. Deswegen ganz wichtig abwägen, wie viel Arbeit und wie viel Kopfschmerzen macht mir der Deal.
Ja, und wie du sagst, ich glaube, das geht nur über Erfahrung, dass man mit der Zeit, klar, ein Gefühl dafür kriegt. Mhm. Okay, dann lassen Sie es nur über Co-Investments sprechen. Du hast, glaube ich, vor allem 2 größere Partnerschaften, oder?
Genau,
wie läuft das da ab und was machst du da?
Genau, also während meinem Mentoring-Programm habe ich auch noch einen anderen sehr geschätzten Geschäftspartner kennengelernt, den Fabian.
Und Fabian Schlotter, ne?
Fabian Schlotter,
genau. Kenne ihn auch ein bisschen. Darf man sagen, er ist Dachausbauprofi?
Kann man sagen,
ja. Oder? Weil er hat uns ein paar Tipps auch gegeben. Wir haben ein paar Mal mit ihm telefonieren dürfen für unsere Immobilien. Also schöne Grüße.
Ja, also er kämpft, wie man im wahrsten Sinne, an vorderster Front. Ist auch immer in den Dachgeschossen schon oftmals mehr drin als Architekt teilweise. In Berlin und in Leipzig, also die Anfänge mit Fabian waren in Leipzig, da haben wir die ersten Wohnungen einzeln zusammengekauft und dann im Paket weiterverkauft, das waren so die Anfänge und das Ganze haben wir dann ausgeweitet auf Berlin und da ist jetzt, sag ich mal, Hauptthema sind Dachgeschossausbauten und auch Mehrfamilienhausentwicklung. Wir haben aktuell zum Beispiel auch ein großes Mehrfamilienhaus in Prenzlauer Berg, Ecke Pankow. Und das war, wie auch vorher angesprochen, das ist so ein Projekt, da nehmen wir wirklich alles mit. Also das müsste man wahrscheinlich fast mal im Nachhinein verfilmen, weil da hat man das Thema Komplettsanierung, schwieriges Mieterklientel, Zeitungsberichterstattung über böse Investoren in der Hauptstadt.
Da macht man sich beliebt in Berlin.
Ja, also wirklich über ein Objekt von euch.
Wir waren da schon öfter in der Zeitung und wir waren
Oder musst du im Nachgang mal den Straßennamen sagen?
Ja, also da ist alles dabei. Also wie gesagt, das Dachgeschossausbau dabei, Balkonanbau, Souterrainausbau. Also da ist wirklich alles komplett dabei und da haben wir so viel gelernt. Nur es war vom Volumen der Arbeit war es einfach unglaublich groß. Ja? Mhm. Und im Nachhinein betrachtet, hätte man den Deal wahrscheinlich vielleicht in einer anderen Konstellation angenommen oder vielleicht den Kaufpreis nochmal angepasst, weil einfach so viel dahinter steht. Aber wir haben sehr viel dabei gelernt und ich bin auch dankbar, dass wir das gemacht haben. Auf jeden Fall, das ist so der Schwerpunkt bei uns, bei den Co-Investments mit Fabian in Berlin und Leipzig, Wohnungen. Wir haben jetzt auch in Leipzig eine große Projektentwicklung, die wir hier machen mit Denkmalsanierung und auch Neubau. Und dann habe ich auch noch eine Partnerschaft mit Max gemacht vor ungefähr, ich glaube, 1,5
Max
Jahren.
Reidel.
Max Reidel.
Oder Mad Max.
Genau,
Mad Max. Versierte Immocation-Zuhörer und Zuschauer kennen ihn.
Genau, wir haben eine Partnerschaft eingegangen, weil wir einfach gesagt haben, wir verstehen uns menschlich erstens mal sehr gut und möchten einfach vor allem große Deals gemeinsam angehen, weil wenn man große Deals macht und auch große Zahlen bewegt, ist es immer gut, wenn man noch einen anderen dabei hat, der auch schon Erfahrung hat und da macht man noch weniger Fehler und kann einfach auch, sag ich mal, die Deals gemeinsam auch genießen und gemeinsam entwickeln. Ja, also da ist einfach der Fokus, wir machen Deals deutschlandweit, aber eben vermehrt große Deals.
Und da, ich glaube, der Max hat das auch mal zu mir gesagt, das Schöne ist auch, hat sich, glaube ich, gerade auf dich bezogen, ihr habt zusammen irgendwie investiert und meint dann auch, das ist ein total gutes Gefühl zu wissen, da ist noch jemand da und das lastet nicht alles auf meinen Schultern irgendwie, sondern im Zweifelsfall weiß ich, der andere übernimmt, geht mir ja mit dir ganz genauso. Das ist ein weiterer Vorteil vom Co-Invest, oder?
Auf jeden Fall. Also das, das war, glaube ich, auch sogar 1:1 der Wortlaut. Das geht mir natürlich nicht anders, weil bei solchen großen Geschäften, speziell auch im Grundstücksbereich, es gibt immer Dinge, die passieren, die man im Vorfeld nicht abwägen konnte. Und wenn solche Dinge dann auftauchen, dann nagt es an der Psyche auch von einem alleine. Und wenn man dann eben diese zweite Person mit dabei hat, kann man das besser verarbeiten und auch besser Lösungen entwickeln, wie man das Ganze eben wieder hinbekommt.
Ja, jetzt muss man das, also wenn du von großen Deals oder ihr von großen Deals redet, dann geht es da um mehrere Millionen Euro, relativ schnell wahrscheinlich sogar, ne? Und wenn da mal was schief geht, dann geht es halt auch um richtig Kohle, die da irgendwie im Feuer ist. Und es ist klar, wenn du damit abends alleine ins Bett gehst und kein Mensch weit und breit versteht diese Sorgen auch von der Größenordnung noch irgendwie oder kann da fachlich irgendwas zu sagen und du liegst dann da und denkst, scheiße, ob das mal gut geht. So, das ist ein riesen Unterschied, wenn man das zu zweit macht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Vor allem die Themen, mit denen wir zu tun haben, lassen sich halt auch nur mit bestimmten Leuten teilen, weil die halt mit der Materie selbst auch zu tun haben.
Ja.
Und sich damit auch identifizieren können.
Ja.
Ja, das ist ja doch ist kein alltägliches Thema, wenn man Projekte mit diesen großen Zahlen bewegt. Das muss ja auch dann zum Gegenüber passen.
Ja, und dann irgendwas erklärt worden, da ist eine Finanzierung geplatzt oder so, und der Gegenüber guckt dich an, völlig entgeistert wahrscheinlich und was,
ja.
Okay.
Ja, aber das macht doch wieder aus irgendwie so, ja.
Ja, ja.
Genau, jetzt kommt also gleich auch die entscheidende Frage, wie groß ist denn das Rad, was du drehst? Ich möchte jetzt vorher einmal kurz noch in den Kontext setzen, weil ich finde es halt einfach extrem beeindruckend. Ich glaube, wir beide finden es extrem beeindruckend unternehmerisch. Das ist was anderes, wie zu sagen, ich möchte 2-3 Wohnungen nebenbei kaufen zur Altersvorsorge, sondern du hast dich auf den Weg gemacht, ja einfach mal mit kaltes Wasser, ich kündige, ich will unternehmerisch richtig durchstarten und stehst jetzt im Jahr 2021 bei was für einem Handelsvolumen im Jahr ungefähr, wenn ich das so
also es wird darf. Es wird in diesem Jahr wahrscheinlich schon Stand heute so Richtung 35 bis 40 Millionen Euro hinauslaufen wahrscheinlich.
In einem Jahr an Immobilien?
Handelsvolumen?
Verkaufsvolumen.
Verkaufsvolumen.
Genau, also die summierten Verkaufspreise, die in diesem Jahr verkauft werden sollen.
35 bis 40 Millionen Euro.
Jetzt darf sich jeder mal aussuchen, wo, ob du jetzt 20% oder 90% Marge hast du gerade als Spanne angegeben. Jetzt kann sich jeder aussuchen, da irgendwo in der Mitte eine Zahl raussuchen und das auf das Handels- und Verkaufsvolumen projizieren, was da ungefähr hängen bleibt. Dann hast du noch ein bisschen Co-Investoren, also das ist nicht alles bei dir. Es ist unfassbar. Es ist unglaublich, dass du dich auf den Weg gemacht hast, sagen, ich will da unternehmerisch tätig werden, du bist 32 Jahre alt, bist an diesem Punkt angekommen. Wie lebst du auf großem Fuß? Ich weiß ja schon die Antwort, deswegen, zahlst du dir ein Gehalt irgendwie?
Also jeder Euro, der in der Gesellschaft an Gewinn verdient wird, bleibt auch in der GmbH. Also ich habe mir bis heute noch keinen einzigen Cent eigentlich ausgeschüttet, sozusagen als klassische Entnahme. Ich habe ein Gehalt, ein ganz normales Geschäftsführergehalt, von dem ich lebe. Und eigentlich hat sich so die letzten Jahre bei mir jetzt im Leben nicht so viel infolge dieses Gewinns, der da auch entsteht, nicht verändert. Ja. Also ich wohne, stand heute noch zur Miete. Da bin ich auch ein bisschen geprägt von manchen Büchern, von manchen Autoren aus Österreich, ja, die mir mitgegeben haben, dass man doch eher besser investieren sollte und eher zur Miete lebt. Das ist heute noch so und ja, ich bin da zufrieden. Ja. Also ich bin verheiratet, bin glücklich verheiratet, habe jetzt einen Sohn, eine Frau, mit der ich auch arbeite, mit der ich über alles reden kann. Und ja, braucht materiell gesehen nicht wirklich viel, um happy zu sein.
Da, also das tatsächlich, das ist auch jetzt nicht nur vor der Kamera, ne, sondern man merkt es dir 0,0 an, dass du so erfolgreich bist, wirtschaftlich in dem, was du tust. Du hast so ein Understatement, irgendwie bist du so dezent unterwegs. Ich finde das find ich super.
Ja. Hältst du Bestand?
Ja. Also ich habe jetzt nicht mehr so viel Bestand gekauft die letzten Jahre. Aktuell sind es, glaube ich, 25 Einheiten, die im Bestand sind.
Aber hier in München, oder?
In München, ja. Was in München.
Anderes ist vom Einheiten.
Also vom ungefähr Volumen. 200 Einheiten von Deutschland, ja.
Okay. Es sind so 25 Einheiten jetzt in München und Umgebung. Ich habe mir vor 2 Jahren noch ein Mehrfamilienhaus in der Nähe vom Flughafen München gekauft. Mhm. Das ist so das Objekt, was ein bisschen weiter draußen
Halbert
ist.
Moos?
In Finsing.
Okay.
Mhm. Und das waren 11 Einheiten. Mhm. Und die anderen Einheiten sind eigentlich hauptsächlich so Einzimmer-, Zweizimmerwohnungen in München, weil da habe ich ein Faible für.
Was ich sehr beeindruckend finde, also korrigiere mich, wenn ich es falsch darstelle, aber dadurch, dass du über den Vertrieb dich erstmal reingearbeitet hast in das Thema Immobilienhandel, da jetzt ein hervorragendes Netzwerk in der Akquise dir aufgebaut hast, damit sehr viel Eigenkapital generierst, kommst du aber auch teilweise an Objekte ran, die du in den Bestand übernimmst oder übernommen hast, die dann hochrentabel sind. Ne? Also du hast Renditen in München oder im Umland von München, die andere Leute versuchen irgendwo in C oder was weiß ich was für Lagen zu erzielen. Ne? Also da, das sind dann wirklich Immobilien, da bleibt Geld über, die tragen sich selber neben all den Werten, die du da schaffst. Ne?
Ja, das war immer mein Anspruch, dass wenn ich Immobilien kaufe, dass die sich halt sehr gut rentieren sollen.
Ja.
Damit ich einfach Cashflow-positiv bin und damit mir einfach die Bank nicht irgendwann sagt, okay, gut, bis hierhin und nicht weiter, weil deine Immobilien kosten dich nur Geld.
Ja.
Und Objekte, die ich auch hätte handeln können, habe ich mir eben vor allem bei Einzimmerwohnungen, die habe ich mir in den Bestand gekauft, weil sie halt sehr günstig waren. Mhm. Und habe dann im zweiten Schritt die Wohnungen einfach saniert, habe sie nachbeliehen und mir so auch bei der Bank eine höhere Eigenkapitallinie aufgebaut, um einfach so auch den Eigenkapitalrahmen zu steigern. Das bildet auch heute meine wesentliche Grundlage für meinen Eigenkapitalrahmen bei der Bank.
Ah, du unterlegst, also du sanierst die, entwickelst die durch, die du im Bestand hast und nutzt die freien Grundschulden quasi, die nutzt du, um deine Linie wieder zu unterlegen mit Sicherheiten.
Richtig.
Die du dann wieder für den Handel nutzt.
Richtig, genau. Ja. Also ich kaufe sie relativ günstig ein, mache sie schön. Nach einem Jahr gehe ich her und meistens dann auch mit der anderen Bank, lasse sie neu einwerten, lasse sie umfinanzieren. Beziehungsweise nutze dann eben diese Reserve und stocke dann da meine Eigenkapitaline auf.
Ja. Ja. Unglaubliche Geschichte.
Ich absolut möchte noch mal,
Pro-Level. Ja, ich möchte nochmal sagen, wie happy.
Es fühlt sich gar nicht so an eigentlich.
Ja. Es ist wirklich krass. Und ich möchte nochmal sagen, wie happy und dankbar ich bin, dass du jetzt Coach auch bist hier. Das ist Wahnsinn, hier
ist eine Ehre.
Das Wissen weiterzugeben. Ist cool. Übrigens, Manuel, wir haben ein Vorgespräch. Er hat zugestimmt, ein Webinar zu übernehmen, Akquise und Netzwerken im Rahmen der Masterclass. Also
wie komme ich an solche Immobilien?
Es ist wirklich, also großartig. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für das geniale Gespräch.
Vielen Dank euch.